Sukhothal. Kultur, wo unter tut Gott.
Einen wunderschönen sonnigen guten Mittag bei Rabe. Eine ganze und eine halbe Mietwohnung mit allerhand Möbeln. Ein Violoncello, drei Fahrräder, viele Kleider, noch mehr Schuhe und nicht wenige CDs. All das ist mein Besitz. Dazu noch Bücher, zwei Laptops, eine alte Stereoanlage und eine Geranie. Ach, und einen Freund. An dem Moment, den besitze ich natürlich nicht. Brauche ich wirklich all das, was mir gehört, für mich alleine? Also mein Freund natürlich schon ganz gern, obwohl der gehört mir ja eben nicht. Aber er gehört zu mir und immerhin teilen wir uns eine Wohnung und die Möbel. Von all meinem derzeitigen materiellen Besitz könnte ich sicherlich auch ein paar Dinge abgeben, verschenken, verkaufen oder mit anderen teilen. Ihr habt's vielleicht schon rausgehört, heute geht's um Besitz. Welche Bedeutung hat Besitz, wenn man ihn ablehnt? Das fragen wir zwei, die aus politischen Gründen gegen Privatbesitz sind. Man kann Dinge tauschen, in Umlauf bringen, sich gemeinsam drum kümmern, zum Beispiel mit Hilfe einer Tauschbox. Gemeinsam besitzen und verwalten lassen sich auch Albweiden und Wälder im Kanton Uri. All das teilen wir mit euch in der nächsten halben Stunde. Ihr hört Subkutan, ich bin Jeanette Wolf.
Sukhothal.
Etwa 1% der Menschheit besitzt rund die Hälfte des globalen Vermögens. Der Großteil der Weltbevölkerung hat an den anderen 50% nur einen ganz kleinen Anteil. Die Reichen werden reicher, die Armen ärmer. Die Schere öffnet sich immer weiter. Das kann so nicht sein, finden Sarah und Franziska. Sie sind grundsätzlich gegen Privatbesitz. Wie sie über ihren Besitz denken, hören wir in einer Collage von Michael Escher.
Also Bücher zum Beispiel recht viel, ein paar einzelne Kleidungsstücke und auch sonst einfach so ein paar Sachen, die für mich einen hohen emotionalen Wert haben.
Ja, und ich habe einige hundert Bücher und einen Fernseher und einen Computer, der mir sehr wichtig ist.
Ich teile viele Sachen mit anderen Menschen, vor allem so Sachen vom alltäglichen Gebrauch.
Ich habe eine Einzimmerwohnung zur Miete, wobei auch nicht ganz klar ist, ob ich sie wirklich besitze, weil sie ist ja nicht mein Eigentum. Aber irgendwie habe ich schon das Gefühl, dass ich sie besitze und dass ich sie mir immer mehr aneigne und immer mehr zu meinem Raum mache, in dem ich lebe, in dem ich mich wohlfühle.
Die Sache, die wir mieten, also das Haus, teilen wir euch. Sprich, wir haben ein Schlafzimmer, wo wir mehrere Personen zusammen teilen und haben auch zum Beispiel ein Musikzimmer, ein Wohnzimmer, ein Arbeitszimmer, alles so Sachen.
Wirklich gemeinschaftlichen Besitz habe ich eigentlich nicht. Es gibt schon Sachen, die ich teile, also beispielsweise Bücher, wenn jemand vorbeikommt und sich für irgendwas interessiert oder mein Netflix-Account.
Es könnte sein, dass es jetzt in dem Moment mir geht, weil ich es gerade brauche, weil ich das Buch gerade ans Gare würde lesen und im nächsten Moment würde ich es dir gerne lesen und da ist dein Besitz. So, also ich glaube, das ist so meine Philosophie.
Aber es ist schon in der Regel so, dass ich eigentlich Eigentümerin dieser Dinge bin und sie dann gerne weggebe, wenn sie auch anderen Leuten Freude machen.
Dass man als Mensch einfach Sachen braucht im Leben auf dieser Welt, ist sehr klar. Ich glaube, das ist nicht an sich etwas Dramatisches. Was ich viel kritischer sehe, ist so das Eigentum, das nachher wirklich einfach auch als Wertanlage dient und was über Jahrzehnte und über Generationen weitergegeben wird.
Weil es zu unglaublicher Ungerechtigkeit führt, wenn Menschen Eigentum besitzen und darüber verfügen, einfach zu Profitzwecken. Also wir sehen ja in Basel, dass immer mehr Menschen auf die Straße gestellt werden, einfach aus Profitinteressen, aus Investitions- und Spekulationsüberlegungen.
Das ist halt einfach eine Form von Besitz, wo sehr wenige Leute sehr viel besitzen und über sehr viele materielle Güter verfügen. Währenddessen sind viele Menschen, die so viel Besitz ausgeschlossen sind und die Ungleichverteilung, das ist einfach hochproblematisch.
Eine ähnliche Diskussion zeigt sich auch ganz wunderbar in der Pharmaindustrie, bei den Patenten. Wir stehen vor einer globalen Gesundheitskrise, unter anderem wegen Covid. Und einige große Pharmakonzerne behalten die Patente für sich zu Profitzwecken, während im globalen Süden gar nicht geimpft werden kann.
Wie man Sachen besitzt, ist für mich eigentlich ausschlaggebender als mehr oder weniger. Und ich glaube, ich würde gerne anders Sachen besitzen, im Sinne von mehr experimentieren mit Sachen gemeinschaftlich, Brüche und wie man zu Gegenständen fürsorglich ist, obwohl das man sich so wie als Gruppe besitzt.
Ich meine, klar, die Ressourcen, die ich habe, die teile ich mega gern mit Menschen aus meinem Umfeld. Aber Ressourcen, die man hat, zu teilen, ist nicht unbedingt das Gleiche wie Besitz und Eigentum dauerhaft zu kollektivieren.
Die Idee, dass man frei ist, wenn man Sachen besitzt, ist einfach sehr vorherrschend. Und die Idee ist auch in meinem Kopf nicht ganz weg. Also ich habe sie auch in Tagen, wenn ich mir wie mehr Besitz würde wünschen, weil ich mir durch das wie mehr Freiheit oder mehr Glück in dem sie wie erhoffe.
Meine Eltern hatten mir unser altes Auto mitgegeben, als ich zum Studieren gegangen bin. Und das Auto hätte dann irgendwann den TÜV auch nicht mehr überstanden. Und meine Eltern haben dann gesagt, bring es, lass es verschrotten und du kriegst dann bestimmt irgendwann ein neues. Und schweren Herzens habe ich das dann abgegeben. Und es kam dann nie zu einem neuen Auto. Und ich bin heute so froh. Ich bin so froh, dass ich mich um diese Sachen nicht mehr kümmern muss.
Dass ein Besitz irgendwie auch ja, so ein bisschen festbindet und unfrei macht.
Ich glaube, der Satz, Eigentum verpflichtet, hat nach wie vor große Gültigkeit.
Gehört habt ihr Sarah und Franziska über ihre politische und persönliche Beziehung zu Besitz in einer Collage von Michael Escher. Franziska hat vielleicht ein paar Bücher zu viel und ich CDs, die ich nicht mehr höre. Es gibt immer wieder Dinge, die man loswerden möchte, aber man weiß nicht, wohin damit. Eine praktische Lösung ist die Tauschbox. Wo die steht und wie sie funktioniert, erfahrt ihr gleich. Vorher gibt's noch Musik. Im nächsten Song geht's um die Art von Besitz, die Sarah und Franziska aus dem Beitrag eben eindeutig ablehnen. Für andere erfüllt sich ein Traum.
Irgendwo bleiben, wir müssen schließlich auch irgendwo wohnen und erben muss sich wieder lohnen. In anderen Ländern wohnt man auch nicht zur Miete, da bist du ohne Eigentum die Miete. Der Mietenmarkt ist das allerletzte, wir sind nicht geboren für diese Hetze. Am Ende unserer Geduld. Wir leben eigentlich selber prekär, wenn das mit der Wohnung nicht wäre. Wir müssen auch an das Alter denken. Die Eltern wollten's uns halt unbedingt schenken. Wir haben leider keine andere Wahl. Wir thematisieren das ja selber manchmal. Von den Eltern zur Thank you.
Das war Christiane Rösinger mit Eigentumswohnung. Dazu gibt es übrigens auch ein ganz tolles Video, unbedingt anschauen auf YouTube. Und spätestens dann wird auch klar, dass das hier eher ein bitterer Wink auf derartigen Besitz ist. Ihr hört Subkutan und bei uns geht es heute genau um das, um Besitz und um die Verteilung und den Umlauf davon. Habt ihr schon mal ein Buch getauscht in einem öffentlichen Bücherschrank? Stellt euch vor, ihr könntet nicht nur Bücher, sondern auch eure Töpfe, Jeans oder sogar euer altes Snowboard tauschen und findet dafür zufälligerweise ein paar Ping-Pong-Schläger. Genau das ist die Idee von der sogenannten Giftbox. Eine davon steht derzeit bei der alten Viktoria-Feuerwehr im Breiten-Rhein-Quartier in Bern. Konzipiert wurde die begehbare Box von der Quartierkommission Dialog Nordquartier. Warum der Philosoph Erich Fromm dabei ein Wörtchen mitzusprechen hatte, erfahrt ihr im Beitrag von Lea Stadelmann.
Im 1976 erschienenen Werk mit dem berühmten Namen «Haben oder Sein» hat Erich Fromm eine Kritik an der Konsumgesellschaft geäussert. Er plädiert dafür, dass wir unsere Identität nicht am materiellen Besitz festmachen sollen. Viel wichtiger sei, was wir sind, also welche Gedanken und was für Weltanschauungen wir haben. Auf dieser Philosophie basiert die Giftbox, sagt Nadine Sutter, Projektleiterin dieser Box bei der alten Viktoria-Feuerwehr. Die Box besteht hauptsächlich aus Holz und Plexiglas und ist etwa 4 Quadratmeter gross. Drin findet man zum Beispiel ein Glättibrett, Teller oder DVDs und Bücher, die auf ein neues Zuhause warten. Hinter dem Konzept stecke auch ein minimalistischer Ansatz, sagt Nadine Sutter.
Das Lernen minimalistisch leben, gute Sachen haben, Sachen, wo man sich am Alltag dabei erfreut, wo man wirklich auch sinnvoll leben kann nutzen kann, dass man wirklich Freude daran hat und dass man einfach lernt, alle anderen Sachen, die mehr Ballast werden, die man muss putzen, die rumstehen, die Platz brauchen, dass man die wieder den Leuten weitergibt.
Die Giftbox ist 24 Stunden am Tag zugänglich. Im Gegensatz zu einer Brocke ist alles gratis. Das Duschen in der Giftbox sei bedingungslos und erfordere keine Gegenleistung. Man muss also nicht zwingend einen eigenen Gegenstand dabei haben.
Das ist ja alles freiwillig. Eine Giftbox heisst ja primär geben. Also ich bringe die Sachen oder kann eben selbstverständlich auch etwas nehmen. Darum es ist es eigentlich nicht ein Duschen oder wird natürlich zu einem Duschen, wenn man das quasi so wie aus Hotspot oder aus Ort braucht, wo man mehrheitlich jetzt würde so leben, oder? Dass man eigentlich nicht mehr würde, gegen Geld konsumieren, sondern einfach wieder wie früher im Tauschhandel, oder? Das eine zum anderen wechseln, dann wäre es dann konsequent das Tauschen, ja.
Eine reine Tauschgesellschaft sei nicht möglich, solange Gegenstände noch kommerziell erworben werden können. Also solange man noch Geld zahlt für Gegenstände und das somit der kapitalistischen Wirtschaft einen Gewinn bringt. Es sei aber schon lange salonfähig, Gegenstände unkommerziell zu erwerben. Das zeige sich auch anhand der vielen Gegenstände auf der Strasse, gratis zum Mitnehmen oder auch an verschiedensten unkommerziellen Marktplätzen auf Social Media. Secondhand entspräche im heutigen Zeitgeist und wir lösen uns immer mehr von dieser Scham, nicht immer das Neueste zu besitzen. Die Giftbox soll das noch mehr unterstützen.
Ich finde es so schambehaftet sein, wenn man dem Konsum immer noch so dermassen unterliegt, obwohl dass man weiss, wie pervers und wie pervers das Ganze eigentlich ist.
Ein perverser Überkonsum, der überwunden werden soll. Nadine Sutter hofft, dass immer mehr Menschen in diesem Modus vom Teilen und von einer Wiederverwertung finden. Bei allen sei der Gedanke aber noch nicht ganz angekommen. Nadine Sutter und weitere freiwillige HelferInnen kontrollieren in regelmässigen Abständen den Zustand der Giftbox. Weil es keine geregelte Warenannahme gibt, wie bei einer Brocke, gäbe es auf der einen Seite eben gleich immer wieder Leute, die die Giftbox missbrauchen für ihr Littering und kaputte oder dreckige Gegenstände herstellen. Aber auf der anderen Seite gäbe es wiederum Leute,
wo man sagen kann, okay, da ist auch ein kleineres Budget aber sie bringen ihre Sachen. Und dann gibt es Leute, die Markenkleider vorbeibringen, wo man weiss, die kosten neu, zum Beispiel ein paar Jeanshosen 160 Schweizer Franken, also die wirklich noch praktisch neu sind, wo man dann zum Teil auch staunet. So wie es die Gesellschaft von links bis rechts, von A bis Z alles gibt, ist das auch bei Giftbox gut wieder zu sehen.
Die Die Gegenstände in der Giftbox sind also ein Abbild der Gesellschaft. Das Ziel der Giftbox ist, dass Gegenstände in eine Zirkulation kommen und so optimal und möglichst lang genutzt werden können. Die Box bietet nicht nur den Leuten eine Plattform, Sachen weiterzugeben, auch das Projekt selber wird in den Kreislauf vom Geben integriert. Die Giftbox steht sinnbildlich für einen effizienten Nutzen von Gegenständen und Ressourcen. Darum sollen auch alle Flächen der Box möglichst sinnvoll genutzt werden. Ob das Dach, die Wände oder der Boden, alle Flächen, die die Giftbox bietet, werden gemeinsam genutzt. An der Aussenseite gibt es zum Beispiel Möglichkeiten für Vogelfutterstellen, ein Insektenhotel oder auch Fläche für ein Urban Gardening. So geben wir auch der Natur wieder etwas zurück und der Kreislauf schließt sich.
Ein Beitrag von Lea Stadelmann mit Nadine Sutter, Projektleiterin von der Giftbox. Finanziert wird das Projekt von der Quartierkommission Dialog Nordquartier selbst. Die Stadt subventioniert es zusätzlich. Wenn euch das Projekt interessiert und ihr mitmachen wollt, findet ihr eine detaillierte Beschreibung und die nötigen Kontakte dazu auf unserer Webseite. Wir widmen uns heute bei Subkutan dem Thema Besitz. Was kann man nicht alles besitzen? Zum Beispiel die Natur. Oder wem gehört die eigentlich? Wer im Kanton Uri die Berge und Auen besitzt und welche Regeln dort Alpvögte befolgen, das erfahren wir nach diesem Song hier. Man kann nämlich nicht nur Dinge besitzen, sondern auch Besitz ergreifen von Menschen. Davon singt die Hamburger Band Alte Sau mit Besitz.
Geheimnisvoll, Empfindung, es nieselt, du bist allein. Wolltest frische Wurzeln finden, neuer Anfang vielleicht verschnallen.
Ich nicht verstehen, das ist so wie in der Welt.
dreht sich bei uns alles um Besitz in seinen vielen Facetten. Ihr hört Subkutan, ich bin Jeanette Wolf. Man kann Wiesen, Wälder und Wasser auch als sogenannte Commons bezeichnen. Ein moderner Begriff, der aber ein jahrhundertealtes Phänomen beschreibt. Commons sind Gemeingüter. Sie gehören nicht einer Person oder dem Staat, sondern einer Körperschaft.
Also eine Körperschaft ist eine Gruppe von Personen, die gemeinsam Eigentum an Grund und Boden hat. Das Eigentum gehört allen. Es kann nicht jemand kommen und sagen, ich verkaufe jetzt dieses Stück Land.
Das ist die Historikerin Rahel Wunderli. Sie forscht zu Commons in der Schweiz und hat sich auf den Kanton Uri spezialisiert. Martha Krämer hat mit ihr gesprochen und sie zuerst gefragt, wieso der englische Begriff Commons für diese Art von Besitz gebraucht wird.
Wenn wir diesen englischen Begriff verwenden, dann betonen wir damit, dass es sich um ein weltweites Phänomen handelt. Dass also eine Bürgergemeinde hier in der Schweiz, wenn sie ihre Güter verwaltet, im Prinzip nichts anderes tut, als wenn die Mitglieder einer First Nation-Gemeinde in Kanada ihre Wälder gemeinsam nutzen.
Hinter dem Commons-Begriff verbergen sich aber komplexe und höchst unterschiedliche Verwaltungssysteme, wie Rahel Wunderli berichtet. Im Kanton Uri gibt es zwei solcher Verwaltungssysteme. Die Korporation Ursen, die im südlichen Ursental über 90% der Flächen besitzt, und die Kooperation Uri, der im nördlichen Teil des Kantons ungefähr 2/3 der Flächen gehören.
Der größte Teil des Eigentums dieser beiden Kooperationen ist hochalpines Gebiet, also Fels, Geröllhalden, Gletscher. Und dann sind sehr ausgedehnt die Alpweiden, auch viele Wälder.
Im Kanton Uri werden diese Flächen von ca. 21.000 BürgerInnen verwaltet. BürgerInnen, das sind Personen, die Mitglied in einer der beiden Korporationen sind. Wie organisieren sie den gemeinsamen Besitz an Grund und Boden? Durch jede Menge Regeln.
Zum einen gibt es institutionelle Regeln, die jede politische Institution auch kennt. Also welche Gremien gibt es und wie sind diese Gremien zusammengesetzt und wie werden Entscheidungen gefällt?
Hier hätten sich die Korporationen den staatlichen Regeln stark angepasst.
Und dann gibt es die Nutzungsregeln. Da wird zum Beispiel reguliert, wer darf überhaupt nutzen und von wann bis wann. Das ist bei den Alpweiden ist das eine zentrale Kategorie, oder? Man darf nicht zu früh auf die Weiden, weil dann sonst der Graswuchs beeinträchtigt wird. Man darf nicht zu lange dort bleiben, weil das irgendwie Folgeschäden hat. Dann, welche Tiere gehen auf welche Weide? Meistens ist es so, dass die Weiden unterteilt werden nach Tiergattungen. Also es gibt Rinderweiden, es gibt Kuhweiden, es gibt Ziegen, Schafe und so weiter, weil die alle ein unterschiedliches Fressverhalten haben.
Es ginge darum, dass Ordnung geschaffen werde bei der Nutzung der natürlichen Ressourcen. Nebst den Nutzungsregeln sei aber auch die Aufgabenteilung ein zentraler Aspekt.
Dann ist natürlich auch wichtig, wer ist für welche Aufgaben zuständig. Also da gibt es zum Beispiel die Hirten haben ein eigenes Pflichtenheft. Und die Alpvögte und auch die auftreiben auf die Alpen.
All diese Regeln seien spezifisch an die Gegebenheiten vor Ort angepasst. Regeln seien wichtig, um die nachhaltige Bewirtschaftung der Ressourcen zu garantieren.
Kontrolle und Sanktionen sind zwei total wichtige Prinzipien von funktionierenden Regulierungen. Das kann man auch bei Elinor Ostrom nachlesen, die ja quasi das erforscht hat, das globale Phänomen, und eben gesehen hat, überall, wo es wirklich nachhaltig genutzt wird, sind diese Sanktionen da.
Elinor Ostrom, das ist die Frau, die Commons weltweit erforschte, auch in der Schweiz, und dafür den Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaften bekam. Regeln gelten also für diejenigen, die Teil der Kooperation sind. Doch wer sind diese sogenannten BürgerInnen eigentlich?
Häufig spricht man auch von den alteingesessenen Familien, und das heißt, das Kooperationsbürgerrecht wird vererbt. In vielerlei Hinsicht widerspricht das unserem Staatsverständnis, dass man qua Geburt Bürger oder Bürgerin ist. Und das verringert natürlich auch ihre politische Legitimität. Dann heißt es plötzlich, was? Ein so großer Teil des Kantons wird von einem kleinen Teil der Bevölkerung verwaltet und die bestimmen darüber, das geht nicht, oder?
Das ist eine der Spannungen, denen die Kooperationen ausgesetzt sind. Unter anderem deshalb begannen die Kooperationen im Kanton Uri, ihre Einbürgerungsregelungen zu lockern.
Also man kann heute einfacher Bürger oder Bürgerin werden als früher. Und was auch ein wichtiger Teil ist, Sie haben die Vererbung über die weibliche Linie der Vererbung über die männliche Linie gleichgestellt. Das war früher nicht so.
Gleichzeitig bewegen sich die Kooperationen in vielen weiteren Spannungsfeldern. Sie sind zum Beispiel auch dem hohen ökonomischen Druck auf die Landwirtschaft ausgesetzt. Trotzdem überleben sie seit Jahrhunderten und unterstützen heute auch Projekte, die der gesamten Bevölkerung zugutekommen.
Ja, und dass es dann in Uri trotzdem immer noch so große Anteile an Commons gibt, würde ich auch als ganz entscheidend als Resultat der vielfältigen Unterstützungen sehen. Und ich würde auch sagen, dass die Nutzung der Wasserkraft, die im 20. Jahrhundert zur wichtigsten Finanzquelle der beiden Kooperationen geworden ist und die das zunehmende Defizit bei der Land- und Forstwirtschaft ausgleichen konnte, dass die entscheidend zum Überleben dieser beiden Körperschaften beigetragen hat.
Und so hätten sich zwar die Grundstrukturen der Körperschaften nicht groß verändert, ihre Fähigkeiten, sich an neue Gegebenheiten anzupassen, jedoch zu ihrem Überleben beigetragen. Und Rahel Wunderli meint, dass wir von diesen Common-Strukturen lernen können.
Da gibt es einen ganzen Wissensschatz, oder? Lokales Wissen. Die können dann sagen, hier kommt immer die Lawine runter. Oder dieser Bach ist besonders gefährdet, bei Hochwasser über die Ufer zu treten. Also da ist ein sehr genauer Blick auf das, was geschieht mit der eigenen Ressource.
Meint die Historikerin Rahel Wunderli, die Common-Strukturen in der Schweiz erforscht. Wer neugierig geworden ist, findet den Link zu weiteren Informationen und Fotos zu dem Thema auf unserer Webseite. Apropos Besitz, am Ende jeder Subkutan-Sendung gibt's einen Bücher-, Film- oder Plattentipp aus einem Berner Laden. Der heutige kommt von Anna Christen aus dem Buchladen Klamauk.
Zum Thema Besitz empfehle ich das Buch «Das ist unser Haus, eine Geschichte der Hausbesetzung». Geschrieben ist es Worte vom Ehepaar Barbara und Kai Sichtermann und erschienen ist es im Aufbauverlag. Das Buch stellt die Frage nach Besitz und eben auch Wohnbesitz ganz neu und beleuchtet Besetzungsprojekte und Hausprojekte in ganz Europa, mitunter auch in der Schweiz.
Anna Christen empfiehlt das Buch «Das ist unser Haus, eine Geschichte der Hausbesetzung» von Barbara und Kai Sichtermann. Jo, und nun ist auch schon fertig mit Subkutan. Feedback könnt ihr uns gerne senden an subkutan@rabe.ch oder auf Facebook kommentieren. Die Sendung gibt's auch als Podcast und natürlich noch gespickt mit allerhand Infos auf unserer Webseite rabe.ch/subkutan. Nächste Woche sind die Historikerin Lisia Birgi und der Theaterpädagoge Adrian Willi bei uns zu Gast. Sie arbeiten bei Stadtland, welches seit 30 Jahren szenische Stadtrundgänge in Bern anbietet. Welche Vorbereitungen es braucht, um einen solchen Stadtspaziergang mit SchauspielerInnen zu veranstalten, ist Thema des Subkutan Talks am nächsten Mittwoch, 11.30 Uhr. Mitgewirkt an der Sendung heute haben Michael Escher, Lea Stadelmann, Martha Krämer. Sendungsverantwortliche ist Sita Bauer, an der Technik Irene Müller und ich bin Jeanette Wolf. Habt noch einen schönen letzten warmen Märztag und tschüss, schön wart ihr dabei.
Yeah, this one's gonna blow your mind.
Rabe, wie wir 90,6.